Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Ich lade Sie ein zu dem Gottesdienst hier am Körner Hellweg in der Freien Evangelischen Gemeinde, Gottesdienst zu feiern. Es war für mich gerade ein ganz tolles Gefühl, hier unten zu sitzen. Und die Sonne hat sich ja durch die Wolken geschlichen und ich saß auf einmal mitten im Licht. Da habe ich gedacht, ja, das ist eigentlich sinnbildlich für das, was wir heute erleben wollen. Im Licht Gottes zu sein. Das Licht, die Helligkeit, die Freude Gottes zu erleben. Ich weiß nicht, ob Sie bereit sind, sich darauf einzulassen. Weil da muss man schon ein bisschen aktiv zu sein. Man muss ja sich bewusst sein, dass Gott mitten unter uns ist. Weil es sein Versprechen ist, weil er gesagt hat, ich bin da. Wo mein Wort verkündet wird, da wo Menschen von mir hören wollen. Deswegen ist mein Gebet zum Anfang, dass wir all die Dinge, die uns belasten, die uns jetzt noch auf dem Herzen liegen, die uns in Gedanken gefangen nehmen, einfach abgeben können. Einfach mal für die anderthalb Stunde oder eine Viertelstunde zur Seite legen. Gott zu erleben. Aber Achtung, vorsichtig. Manchmal passiert das einfach, dass man mitten ins Herz getroffen wird. Dann könnte Veränderung geschehen. Wenn das so ist bei Ihnen am Ende des Gottesdienstes, dann ist das schön und dann ignorieren Sie das nicht, sondern dann haben Sie die Möglichkeit, auch mit Mitarbeitern oder mit unserem Pastor zu reden. Einfach diese Gedanken dann auch nochmal loszuwerden. Und dazu lade ich Sie jetzt schon ein. Ich möchte diejenigen, die jetzt da draußen stehen, noch bitten reinzukommen. Dann machen wir nochmal die Tür auf. Dann haben wir nicht so oft eine Unterbrechung. Ich möchte zum Anfang mit uns beten. Vater, ich möchte, dass du mitten unter uns bist. Ich möchte dich einladen, dass du jetzt hier bist mit deinem Geist, dass du uns deinen Segen gibst zum Hören und zum Verstehen. Herr, du hast Gedanken des Friedens über uns, Gedanken der Freude. Du bist auf unserer Seite und du meinst es gut mit uns. Ich möchte dich wirklich von Herzen bitten, dass du all die Dinge, die uns in Gedanken gefangen nehmen, dass du uns davon frei machst, dass du uns diese Gedanken nimmst, dass du uns Konzentration schenkst auf das Erleben mit dir, auf die Gemeinschaft mit dir. Danke, dass du uns das versprochen hast, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, dass du mitten unter ihnen sein wirst. Darauf verlassen wir uns und das erwarten wir von dir jetzt. Ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen, der heute hier ist, aber auch derjenige, der nicht hier sein kann, dass du ihn segnest. Amen. Als ich mit Arne Völkel über unser Thema gesprochen habe, das uns heute durch den Gottesdienst leitet, Mitarbeiter an der Freude zu sein, da fiel mir sofort ein Trailer ein, den ich im Fernsehen mal gesehen habe. Das ist ein Trailer der Fernsehlotterie, kann man ruhig ja auch sagen. Aber ich fand das eigentlich ganz schön, weil es was deutlich macht. Mitarbeiter an der Freude zu sein, kann in ganz vielen Dingen geschehen. Wir werden davon hören, wir werden auch davon hören, was es mit der Freude eigentlich auf sich hat. Ich bitte euch mal einfach den Trailer abzufahren. Ich hoffe, jetzt ist ziemlich hell, dass man das auch gut sehen kann.
Ich helfe Ihnen. Jetzt haben wir es gleich geschafft.
Das war das Erste, was mir dazu eingefallen ist, warum auch immer, ich weiß es nicht. Aber Mitarbeiter an der Freude zu sein, kann manchmal auch nach hinten losgehen. Deswegen heißt es auch so ein bisschen, sich darauf einzulassen, sich konzentrieren, mal zu überlegen, wie kann ich Mitarbeiter an der Freude sein? Was hat es mit der Freude eigentlich auf sich? Deswegen, ja, waren das schon meine Eingangsworte auch vorhin, dass wir uns wirklich auf diesen Gottesdienst einlassen, dass wir begreifen, um welche Freude es eigentlich geht. Und dass es nicht nur um eine oberflächliche Freude geht, wenn mein Verein gewonnen hat oder auch nicht, oder irgendetwas anderes Schönes passiert ist, sondern es geht um bleibende Freude, um tiefe Freude. Und deswegen nicht einfach so wie dieser junge Mann, gut gemeint und schlecht gemacht, einfach ein bisschen drüber nachdenken, und dazu lade ich Sie einfach ein. Ich möchte, bevor wir mit dem Gottesdienst richtig beginnen, das heißt, nee, wir haben ja schon richtig begonnen, aber bevor wir einsteigen und gemeinsam singen, Ihnen einige Informationen noch weitergeben, und wir sammeln bei diesen Informationen heute die Kollekte schon ein, die für die Belange unserer Gemeinde bestimmt sind. Sie wissen, dass wir einiges hier bezahlen müssen. Das ist ganz klar und ganz deutlich für jeden. Und deswegen, wer sich daran beteiligen möchte, der darf das gerne tun. Das ist schön so. Sie haben am Eingang, wie immer, unser, ich weiß nie, wie ich das nennen soll, Gottesdienstbegleiter, Flyer, wie auch immer, bekommen. Und dort stehen hinten wichtige Informationen drauf. Ich möchte das nicht alles vorlesen, das wäre viel zu viel. Deswegen können Sie sich das mit nach Hause nehmen. Aber so ein, zwei Sachen sind doch ganz wichtig, um sie zu erwähnen. Pastor Rolf Zyrus, der heute in Holzwickede predigt, ist vom 31.10. bis 4.11. auf einer Pastorentagung in Langeoog. Und da wäre es einfach auch schön, wenn wir ihn im Gebet begleiten. Eine herzliche Einladung für morgen zum Reformationstag um 20 Uhr. Ein Abend mit Gebeten und Liedern von Martin Luthern. Ein feste Burg ist unser Gott, denke jedem bekannt. Aber sich bewusst zu machen, was dort gefeiert wird, was es mit diesem Tag auf sich hat, dazu herzliche Einladung oben im kleinen Saal. Dann hat mich Esther Drastik gebeten, bekannt zu geben für alle, die im Deko-Team mitarbeiten möchten. Am 11.11. um 20 Uhr bei Martina Völke ist ein Treffen, wo überlegt wird, was noch zu tun ist, was man machen kann. Alle sind dazu herzlich eingeladen. Dann hat Stefan von Dewitz mich darauf aufmerksam gemacht, auf diese Einladungskarten zum offenen Wohnzimmer. Da möchten anscheinend viele schon hin, wissen allerdings nicht ganz genau, wie viel Uhr das anfängt, weil die Uhrzeit nicht mit draufsteht. Ich kann es euch sagen, 15 Uhr. 15 Uhr bei von Dewitz im offenen Wohnzimmer am 12. November. Alle sind, bitte? 13. November. Also 15 Uhr. Und dann noch der Hinweis, weil zu den Halbzeitabenden auch schon oft nachgefragt worden sind, die sind erst wieder ab Januar im neuen Jahr. Also von daher ein bisschen Geduld, aber es wird auch an dieser Stelle weitergehen. Lasst uns gemeinsam singen. Das erste gemeinsame Lied, seid fröhlich in der Hoffnung. Hoffnung, beharrlich im Gebet. Die Zeit, die wollen wir uns einfach nehmen, beharrlich im Gebet zu sein. Ich habe das am dem Gottesdienst, den wir gefeiert haben, diesen farbigen Gottesdienst Anfang Oktober, sehr stark berührt und unheimlich gefreut, wie wir gemeinsam gebetet haben. Die Kinder haben hier vorne gestanden, haben angefangen, haben eigentlich nur so ein paar Schlagworte gesagt und viele von euch sind in dieses Gebet mit eingestiegen. Ohne viele Worte, ohne lange Sätze, aber ganz viele haben gebetet. Und weil das so schön war, weil das mir persönlich viel gebracht hat und ich hoffe, vielen anderen ist das auch so gegangen, möchte ich, dass wir das heute auch so machen. Zeit nehmen fürs Gebet. Und ich möchte dieses gemeinsame Gebet ja unter ein Thema stellen, unter das Thema Freude. Freude, wie ich sie empfinde. Freude, wo ich sie erlebe. Freude, wie ich sie mir wünsche. Freude, wie kann es beständig sein? Wie kann sie beständig sein? Wie kann ich anderen Freude machen? Wo habe ich Freude erfahren? Zwei Beispiele. Als ich hier hingefahren bin, bin ich ganz anders gefahren als sonst. Normalerweise fahre ich über die 236, heute über den Borsigplatz. Ich weiß gar nicht warum. Fahre ich über die Klönnestraße. Da sind eine ganze Truppe junger Menschen. Morgen um 9 Uhr mit einer Flasche Bier in der Hand. Ob die Freude gehabt haben in der Nacht, ob die Freude heute haben, weiß ich nicht. Ein paar Meter weiter an der Jettankstelle, an der Zapfsäule. Genau das gleiche Bild. Aber ich habe auch in der vergangenen Woche Menschen erlebt, wo ich gesagt habe, das sind Mitarbeiter an der Freude. Wir waren mit unseren Kindern in Fort Fun. Bin mit meiner Tochter, mit meiner kleinen Tochter in so einem kleinen amerikanischen Auto gefahren. Sie gelenkt, natürlich in so einer Spur. Das war nicht die große Freude für mich, aber die große Freude habe ich vorher erlebt. Diesen Mann, der uns das Auto gegeben hat, im gebrochenen Deutsch, ein ganz niedriger Job eigentlich, nur den Leuten ins Auto zu helfen, der hat Freude verspürt. Der hat den Kindern richtig Spaß gemacht, da mit den Autos zu fahren, sodass selbst die Erwachsenen Spaß hatten. Und dann sagte er zu den Kindern, als nicht ganz so viele Leute da standen, hey, wisst ihr was, wenn man zwei Runden hintereinander fährt, dann macht das am meisten Spaß. Fahrt zwei Runden. Ein Strahlen in den Gesichtern. Herrlich. Und das Tollste dabei, er selbst hat auch gestrahlt. Ganz kleine Beispiele oder vielleicht auch große, wie man Freude weitergeben kann, wie man Freude erlebt, wie man Freude sieht. Ich lade euch ein, euch Zeit zu nehmen, drüber nachzudenken und einfach vielleicht auch Schlagworte, kurze Sätze, kurze Gedanken zu Gott zu sagen, was ihr euch wünscht, was ihr euch denkt. Ich lade euch dazu ein. Ich werde zwischendurch einmal kurz unterbrechen und uns einen Psalm lesen. Abschließend werde ich diese Gebetsgemeinschaft mit dem Predigttext, den ihr auch in den Gottesdienstflyern habt, aus dem Philipperbrief. Ich lade euch ein, zu beten. Ihr dürft stehen, ihr dürft sitzen, wie ihr das möchtet. Lasst uns beten. Dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Denn deine Güte ist besser als Leben, meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Ich weiß, wie es enden wird, ob er rauskommt oder nicht. Und ich glaube, dass die Gefängnisse damals nicht sehr komfortabel waren. Aber er schreibt, die Hauptsache ist, dass Christus auf jede Weise verkündet wird. Darüber freue ich mich, aber auch künftig werde ich Grund haben, mich zu freuen. Denn ich weiß, dass meine Gefangenschaft, gleichgültig wie sie endet, zu meiner Rettung führt. Das verbürgen mir eure Gebete und Jesus Christus, der mir durch seinen Geist beisteht. Darauf baue ich und bin deshalb ganz sicher, dass ich euch allen erhalten bleibe. Dann kann ich euch helfen, dass ihr weiterkommt und die volle Freude erlebt, die der Glaube schenkt. Und ihr werdet euch noch viel zuversichtlicher dessen rühmen können, was Jesus Christus durch mich an euch getan hat, wenn ich wieder bei euch bin und unter euch wirken kann. Lasst uns gemeinsam singen, ein altes Lied, In dir ist Freude. Ich habe das Lied ganz bewusst ausgesucht, weil es mich an meine Großmutter erinnert. Und ich möchte euch das einfach so zeugnishaft sagen, weil es mich einfach immer bewegt, wenn ich dran denke. Meine Großmutter war eine kleine Frau. Sie war im Krieg von ihrem Mann verlassen, 3 kleine Kinder durchgebracht, evakuiert bis an die Schweizer Grenze, die Kinder mehrere Monate alleine, weil sie mit Diphtherie in Freiburg im Krankenhaus lag. Die Kinder wussten nicht, ob die Mutter überhaupt zurückkommt. Keine leichten Verhältnisse, aus dem Zug heraus geflüchtet. Sie sind, weil meine Großmutter nicht schnell genug war, nicht in den Bunker hineingekommen, miterlebt, wie dieser Bunker in die Luft geflogen ist. Sie selbst sind dadurch gerettet worden. Dann ist meine Großmutter nachher sehr krank geworden. Sie hatte Lungenkrebs, nie geraucht, aber trotzdem Lungenkrebs bekommen, gepflegt worden. Damals war die Lungenklinik Kema immer hin und her, zu Hause bei meinen Eltern, bis zum Tod letztendlich gepflegt worden. Dadurch, dass sie nur auf dem Rücken liegen konnte, durchgelegen, vollgepumpt mit Morphium, damit sie die Schmerzen überhaupt aushalten konnte. Aber in klaren, wachen Momenten hat sie immer gesagt zu meiner Mutter, betet ihr für mich, wenn ich es nicht kann. Sie war sich ihrer Situation sehr bewusst. Und sie hat ihre ganze Beerdigung, sie wusste ja, wo es hinausläuft, hat sie vorbereitet. Jedes Lied, jeden Text, alles, was gesagt und getan werden sollte, hatte sie aufgeschrieben. Und unter anderem auch dieses Lied, In dir ist Freude. Ich war damals knapp über 20. Ich war Christ. Aber es war genau das, was mich ins Fragen gebracht hat. Wie kann jemand, der so krank ist, von der Freude sprechen? Aber sie konnte es. Und es war ein Beispiel für mich. Und ich möchte ja das Leben, ich möchte das selber für mich auch aufnehmen. Und deswegen dieses Lied. In dir ist Freude, in allem Leide. Das ist eine Freude, die irgendwo mehr hat als ein gewonnenes Fußballspiel, als ein schöner Spaziergang im Herbstwald oder wie auch immer. Vielleicht singen wir dieses Lied auch ganz bewusst und danach hören wir auf die Predigt.
Thank you. Mitarbeiter der Freude. So unser Thema in diesem Gottesdienst und so auch die ausgewählten Texte aus dem 2. Korintherbrief und aus dem Philipperbrief. Ich war kürzlich auf einer Tagung und da hat ein Fachtherapeut für Erschöpfungskrankheiten folgende Statistik gezeigt. Er sagte, 60% der Mitarbeiter der deutschen Unternehmen befinden sich in der inneren Kündigung. 60%. Allgemein schwanken die Zahlen zwischen 30-80%. Seine Statistik, 60% aller Mitarbeiter in deutschen Unternehmen befinden sich in der inneren Kündigung. Das heißt, sie haben sich innerlich zurückgezogen und sagen, lass hier mal machen. Ich verdiene mein Geld, aber ich tue hier nicht mehr richtig was. Vor allem engagiere ich mich nicht mehr. 20% entsprechend dieser Erhebung sind auf dem Weg dorthin, also zur inneren Kündigung. Und 12% nur haben Freude an dem Beruf, den sie ausüben. Und der Rest, der hält sich irgendwo dazwischen auf. Hatte Paulus keine Lust mehr, habe ich mich gefragt, als ich den Korintherbrief noch einmal gelesen habe in Vorbereitung dieser Predigt. In diesem Kapitel 1 könnte man den Eindruck gewinnen. Er hatte ja auch allen Grund dazu, keine Lust mehr zu haben, innerlich zu kündigen. Der 1. und der 2. Korintherbrief erzählen davon, wie viel Streit es in dieser Gemeinde gab und Paulus mittendrin, denn vieles von diesem Streit hatte sich auch an ihm entzündet. Man warf ihm vor, dass er tolle Briefe schreiben kann, aber seine Rede sei erbärmlich und armselig. Und das Allerschlimmste, er kündigt Besuche an und dann kommt er nicht. Und genau davon handelt dieses 1. Kapitel. Vers 23, ich rufe Gott als Zeugen an, er soll mich zur Rechenschaft ziehen, wenn ich nicht die Wahrheit sage. Also das unterstellt man ihm, ein Lügner zu sein. Nur um euch zu schonen, sagt er, bin ich nicht wieder nach Korinth gekommen. Also nicht aus Feigheit, sondern euch zugut. In dieser Gemeinde in Korinth gab es viel Streit, viel Zank, viel Auseinandersetzung, Paulus mittendrin. Da hätte man gut verstehen können, dass er sagt, bevor ich hier noch mehr Frust schiebe, lasse ich das mal sein, ich gehe in die innere Kündigung. War Paulus resigniert? Hatte er die Nase von seinem Auftrag voll? Verständlich wäre dies. Von dieser Tagung, von der ich gerade erzählte, da ging es um Vikare und sogenannte Unständige. Das sind Pastoren, die also noch nicht den Beamtenstatus erreicht haben, aber schon in der evangelischen Kirche als Pfarrer dienen. Und Vikare. Und auf dieser Tagung ging es eben in einem Einleitungsreferat um die Frage nach dem Beruf des Pfarrers, seinem Stand und was er tun kann, um in diesem Stand nicht zu erschöpfen, nicht in die innere Kündigung abzutauchen. Und es wurden 3 wichtige Dinge den jungen Männern und Frauen, übrigens 3/4 aller Neueinsteiger von Pastoren sind Frauen in der baden-württembergischen Kirche, das nur mal in Klammern. Denen wurde also gesagt, macht nicht alles, sondern überlegt euch, was ihr tut und tut nicht zu viel. Allgemeine Begeisterung im Saal, viel Gelächter. Das 2., was ihnen gesagt würde, konzentriert euch auf die Mitte. Kein Gelächter mehr im Saal, sondern großes Fragezeichen. Was ist denn die Mitte? Und das 3., was ihnen mitgeteilt wurde, war, erkennt eure Berufung. Aber wie finde ich die? Und für uns gewendet, wo soll ich mich einsetzen? Wo willst du dich einsetzen? Wofür lohnt es sich zu engagieren? Wenn man diese Fragen einmal dem Paulus vorstellt, dann fällt auf, dass er in diesem Brief, wo es ja darum geht, dass er sich rechtfertigt, dass er da seine Erfolge nicht in einem Katalog auflistet und er hätte viel Erfolgsgeschichten zu erzählen. Und auch wenn er über seine Berufung nachdenkt, in diesem Brief das beschreibt, was seine Berufung ist, dann findet man da kein Wort des Eigenlobs, etwa über seinen hohen Bildungsgrad Man erfährt auch nichts darüber, dass er sich immer weiter fortgebildet hat, wovon wir aber wahrscheinlich ausgehen dürfen. Paulus war ziemlich gescheit. Wir lesen auch nichts davon, dass er seine Begabungen voranstellt und sagt, das und das und das kann ich. Also vor allem kann ich super Briefe schreiben. Ich habe ganz viele davon beschrieben. Ich bin also so der Top-Autor des Neuen Testaments. Der Paulus wusste noch nicht mal, dass alle seine Briefe später für uns Bibel sein würden. Paulus erzählt auch nichts von seinen großen Missionserfolgen, von den Gemeinden, die er gegründet hat, von den Menschen, die durch seine Verkündigung zum Glauben an Jesus Christus fanden. Und schließlich erwähnt er auch nicht mal seine Geistesgaben, von denen er nun auch einige hatte. Hervorragender Lehrer, ein ausgewiesener Leiter. Er hatte die Gabe des Zungengebets. Er hatte die Gabe der Heilung. Von all dem erzählt Paulus nichts. Konzentrier dich auf die Mitte, wurde den Vikaren gesagt, und kenne deine Berufung. Bisher haben wir von der Berufung erfahren von Paulus, was er alles nicht dazu sagt. Aber dann geht er doch darauf ein in unserem Abschnitt. Und was mich begeistert, was mir auffällig ist, ist, Paulus zieht alles und sich selbst auf ein Fundament zurück. Und das steht in Vers 21. Gott hat uns zusammen mit euch auf diesen festen Grund gestellt, auf Christus. Er hat uns gesalbt. Gott hat uns zusammen mit euch auf diesen festen Grund gestellt. Zusammen mit euch. Das Erste, was auffällt, Paulus macht überhaupt keinen Unterschied zwischen sich und den anderen. Ihm geht es nicht darum, sich selbst zu beloben und zu sagen, guckt mal her, was ich alles kann. Und ihr, naja, strengt euch mal an. Sondern er sagt, wir stehen alle auf demselben Grund. Meine Mitarbeiter, die ihr in den ersten Vers, Vers 19 nennt. Aber auch ihr, Korinther, an die ihr diesen Brief schreibt. Und dieses Wort gilt auch uns. Wir stehen mit ihnen, mit diesen Menschen, mit Paulus auf einem festen Grund, auf Christus. Und darauf sprechen wir unser Amen zur Ehre Gottes. Als Leitungskreis unserer Gemeinde, also die Ältesten und die Diakonatsleiter, waren wir vorletzte Woche auf Leitungskreisklausur. Und da haben wir uns auch diese Frage gestellt, was ist denn unser Amen, das wir sprechen, unser Amen zur Ehre Gottes? Also wo gilt es denn für uns, uns einzusetzen? Wofür gilt es, sich zu engagieren? Weshalb sollen wir zum Glauben einladen, als Einzelne und als Gemeinde? Und wir sind zu der Antwort gekommen, Christus ist Gottes Ja zu all seinen Zusagen. Und aufgrund dieser Zusage in Christus haben wir Grund fürs Leben, Grund des Glaubens gefunden. Das ist der Grund unseres Glaubens, Jesus Christus. Und etwas anderes haben wir nicht zu sagen. Was ist das Ziel des Glaubens? Überraschend ist in 2. Korinther 1, Vers 24 und in Philipper 1, 25b Folgendes zu lesen. 24, denn ich betrachte mich nicht, sagt Paulus, als Richter oder als Herrn über euren Glauben. Meine Aufgabe ist es doch, zu eurer Freude beizutragen. Im Glauben steht er ja fest. Und das Gleiche in dem Vers 25b. Dann kann ich euch helfen, schreibt der Paulus da, dass ihr weiterkommt und die volle Freude erlebt, die der Glaube schenkt. Also zweimal die gleiche Aussage. Einmal in einer großen Konfliktsituation. Paulus wird gefragt, was machst du überhaupt? Und er sagt, Auftrag meines Dienstes ist es, zu eurer Freude beizutragen. Mein Auftrag ist es nicht, durch die Gemeinde in Korinth zu laufen, alle möglichen Leute zu ermahnen und irgendwie zu bestrafen. Und die andere Situation, Paulus sitzt im Gefängnis, er kann gar nicht in der Gemeinde wirken. Und was schreibt er den Philippern, was seine Aufgabe, Bedeutung seines Berufes und Dienstes ist? Dass ihr die volle Freude erlebt, die der Glaube schenkt, dazu beizutragen, ist mein Dienst. Mitarbeiter der Freude sein, das finde ich faszinierend. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal sucht man ja in seinem Leben nach so einem Kernsatz, dass man sagt, das kann für mich so ein Skriptsatz sein, an dem ich mein Leben ausrichte. Und dieser Satz muss möglichst einfach sein und kurz und prägnant. Und was wir für solch einen Skriptsatz nicht brauchen, sind irgendwelche Romane, großartigen Erzählungen und was wir alles wollen und Lebenspläne und hast du nicht gesehen. Der Skriptsatz des Apostel Paulus ist ganz einfach und schlicht. Drei Worte. Mitarbeiter der Freude. Das will ich sein. Ein Mitarbeiter der Freude. Damit ihr weiterkommt. Ich will nichts von euch, sagt der Paulus. Ich will etwas für euch. Ich möchte euch fördern. Und wenn wir das schon mal getan haben, ihr und ich, dann haben wir erfahren, andere zu fördern, das macht wirklich unglaublich Freude. Was ist das für eine Freude, wenn man mit den Kindern, mit seinen eigenen Kindern die Hausaufgaben machen darf? Also mir hat das immer richtig Spaß gemacht. Wenigstens in den Augenblicken, wo ich den Eindruck habe, jetzt haben sie es verstanden. Das fand ich immer toll. Und wenn die dann sahen, jetzt habe ich es verstanden, wie es ist, dann war mir das die größte Freude und hatte ich Spaß und sagte, morgen machen wir das wieder zusammen, das ist irgendwie klasse. Also andere fördern, anderen eine Freude zu bereiten, indem man sie fördert, das ist etwas Großartiges. Und genauso ist es auch am Arbeitsplatz. Wenn ihr mal jemandem auf der Arbeit, einem Kollegen helft, so dass er weiterkommt, vielleicht mit einem neuen Computerprogramm, das ist ein gutes Gefühl. Es nicht zurückzuhalten und zu sagen, ich habe dir was voraus, sondern ich zeig dir, wie das geht. Nicht zu schnell, dass der andere das auch versteht. Für mich ist das immer zu schnell. So, dass er es auch versteht, mach auch du mal. Dann macht er es. Gut hast du das gemacht. Und schon geht es uns gut, weil der andere sich freut. So ähnlich beschreibt das hier Paulus auch. Er sagt, ich bin dazu da, damit ihr volle Freude habt, die der Glaube schenkt, dass ihr diese Freude des Glaubens erlebt. Dazu bin ich da. Nichts von Überlegenheit, nichts von Erfolgsgeschichte, nicht der Wunsch, der Beste, der Schönste und der Tollste zu sein. All das macht uns nicht glücklich. Es ist das Gefühl, vielmehr, wenn wir dies wollen, der Beste, der Schönste, der Glücklichste zu sein, dann haben wir das Gefühl, dass uns die Verfolger schon auf der Spur sind, uns bald einzuholen. Von Ellen McBeal, ihr kennt sie vielleicht, diese US-amerikanische Schauspielerin, las ich, dass sie bis auf 38 Kilo abgemagert war. Das ist also kurz vor dem Todesurteil. Und warum, beschreibt sie, nachdem sie sich wieder erholt hat und sieht jetzt wirklich wieder nett aus. Sie sagt, ich wollte immer die Beste sein, die Erfolgreichste. Und ich dachte, wenn mein Erfolg, den ich habe, wenn der abnimmt, dann werden die Leute mich belächeln und nicht mehr ernst nehmen. Und das führte in ihrer etwas kranken und erkrankten Seele dazu, dass sie dachte, um die Schönste zu sein, muss ich magern, magern, abmagern, noch mehr abmagern. Und so wurde sie sich selbst zum lebensbedrohlichen Feind. Für uns, glaube ich, gilt das Gleiche. Wenn wir Freude dadurch in unser Leben hineinholen wollen, indem wir uns abgrenzen von den anderen, unsere Überlegenheit und unser Bessersein darstellen, dann, glaube ich, geht es uns wie Ellen McBeal. Vielleicht nicht, dass wir am Körper abmagern, aber wir verlieren doch an seelischer, an innerer Substanz. Wir verlieren an Würde. Wir verlieren an der Fähigkeit, andere zu lieben. Voll Freude, sagt Paulus, sollt ihr den Glauben erleben. Voll Freude, das ist das ganze Jahr Gottes zu dir. Das ist die Freude, um die es geht. Gottes ganzes Jahr zu dir. Das reine Jahr, schreibt Paulus, das Wirklichkeit geworden ist. Es geht also jetzt hier nicht nur um ein Jahr in Worten und in Begriffen, sondern es geht um ein Jahr, das Wirklichkeit wird, das also erfahrbar, spürbar im Leben ist. Wirklicher Glaube, so können wir sagen, ist wirkender Glaube. Und wirkender Glaube ist einer, der, wo wir erfahren, Jesus ist für mich, Jesus ist für uns. Und weil er für mich ist, ist er auch für andere. Es gibt ein Ehebuch, das lautet: Ich liebe dich, wenn du dich fügst. Ich liebe dich, wenn du dich fügst. Also der Titel macht Lust zum Lesen, finde ich. Aber darin steckt ja viel Wahrheit. Denn nicht manche Beziehung sieht genauso aus. Ich liebe dich, wenn du dich fügst. Also wenn du zu meiner Freude beiträgst, wenn du dich so verhältst, wie ich mir das wünschte, dann bist du okay, dann liebe ich dich. Zur Freude anderer beitragen ist aber nicht, sich den anderen zurechtzubiegen. Freundschaft, die die Freundschaft sucht, um den Freund verändern zu wollen, ist so wenig Freundschaft wie Liebe, die den Partner oder die Kinder dann liebt, wenn er, wenn sie sich dem eigenen Wünschen fügen. Ein wirkliches Jahr, von dem hier Paulus spricht, das ist vom Respekt gekennzeichnet. Und solchen Respekt zeigt Gott uns gegenüber. Sein Jahr ist ein wirkliches Jahr geworden. Ein Jahr nicht nur in Worten, sondern im Ausdruck von Respekt und Zuwendung. Und das hat nicht mit Herrschaftswillen gemein, sondern wer herrschen will, der hat in der Regel nur Angst um sich selbst. Und darum war die Wirklichkeit Jesu der Dienst für die anderen, auch der Dienst für uns. Denn Jesus hatte keine Angst um sich selbst und Paulus offensichtlich auch nicht. Selbst im Gefängnis denkt er darüber nach und sagt, ich will hier wieder raus, damit ich zu eurer Freude beitragen kann. Selbst wo er von den Korinthern angegriffen wird, übermäßig angegriffen wird, er sagen, und hat er gesagt, das ist meine Aufgabe, zu eurer Freude beizutragen. Ich will nicht über euch herrschen, darum bin ich nicht euer Herr und deswegen will ich auch nicht mit der Rute kommen. Das reine Jahr, von dem Paulus spricht, ist die Klarheit des Willen Gottes. Und dieser Wille Gottes ist uns zugetan, ist dir zugetan. Und Gott sagt auch, ich will zu deiner Freude beitragen. Unser Jahr ist die Klarheit des eigenen Motivs, die Klarheit der eigenen Absicht, die Klarheit der Absicht, anderen Mitarbeiter der Freude zu sein. Und so sind wir dann Lehrlinge des Paulus und Nachfolger Jesu. Wenn wir also fragen, wie können wir das Evangelium zu den Menschen bringen, dann glaube ich so, ja, ich glaube nur so, dass wir uns als Menschen erfassen, die ihnen, den anderen, zur Freude beitragen wollen. Und nicht, dass wir ihnen Menschen sein wollen, die immer demonstrieren, wie man das Leben richtig angeht und dass man eh besser ist und dass sie sich noch bessern müssen und so weiter. Und das führt mich zum letzten Gedanken, nämlich der Sinn des Lebens. Jetzt haben wir uns angeguckt den Grund des Glaubens und das Ziel des Glaubens. Was ist denn der Sinn des Lebens? Auf unserer Klausur, von der ich eben erzählte, sagte jemand, der Sinn unseres Lebens ist, dass Gott uns liebt. Der Sinn unseres Lebens ist, dass Gott uns liebt. Ein starker Satz, und der das aus unserer Mitte sagte, ergänzte dann sogleich, das ist nicht von mir, sondern von Johannes Rau. und tatsächlich dieses Wort überrascht. Der Sinn unseres Lebens ist, dass Gott uns liebt. Der Sinn deines Lebens ist, dass Gott dich liebt. Der Sinn des Nachbarns von dir ist, dass Gott ihn liebt. Übrigens auch der Sinn des Lebens deines Chefs ist, dass Gott ihn liebt. Oder deines Mitarbeiters, deines Schülers, deines Lehrers. Der Sinn des Lebens ist, dass Gott ihn liebt. Gilt das wirklich für alle Menschen? Ich glaube ja. Das gilt wirklich für alle Menschen. Und das ist eine wunderbare Nachricht. Denn das heißt, dass wir die Menschen nicht immer sortieren müssen, um zwischen Gott geliebt oder weniger geliebt, ein bisschen, ein mehr, sondern weil Gott Menschen liebt, sind sie geliebt und das ist der Sinn ihres Lebens. Und das ist tatsächlich gute Nachricht, weil es uns zum Grund der Freude führt, zu Christus hin. Wir haben das in der Einleitung des Gottesdienstes von Tom eben schon gehört. Menschen wollen sich nicht gerne verändern lassen. Wer verändert sich schon gern? Und niemand will, dass du dich zum selbsternannten Bildhauer deines Freundes oder deiner Bekannten machst. Da muss ich mich nur persönlich fragen, was ich selber möchte. Und das ist mir klar, ich will alles. Nur nicht, dass da einer kommt und sagt, pass mal auf, dich forme ich mir zurecht. Und dann sich noch mein Freund nennt. Für mich, nein, danke. Menschen wollen sich nicht verändern müssen, um geliebt und angenommen zu sein. Aber Menschen, davon bin ich überzeugt, wollen durchaus Verwandlung erfahren. Und Verwandlung, dazu sagt Paulus, hat Gott seinen Geist in unsere Herzen gegeben. Und wo dies noch nicht geschehen ist, bleibt es dabei, dass wir zur Freude auch dieser Menschen beitragen sollen. Es vollzieht sich nämlich eine Verwandlung, wenn wir anderen Mitarbeiter der Freude sind. Die anderen verändern sich dadurch, dass wir sie ihnen freundlich begegnen, dass wir ihnen Freude vermitteln und sei es am Autoscooter. Probier es einfach mal aus. Es vollzieht sich eine Verwandlung in der Begegnung mit Menschen, da wo wir ihnen Freude geben, da wo wir ihnen mit Respekt begegnen, mit Verständnis. Was kann dazu beitragen? Erstens, fasse einen Gedanken. Fasse in diesem Gottesdienst einen Gedanken, nämlich den, ich bin nicht meines Nächsten Herr und will es auch nicht sein. Ich bin nicht meines Nächsten Herr und will es auch nicht sein. Und stell dir zweitens eine Frage. Wo kann ich einem Menschen Mitarbeiter der Freude sein? Und den Rest überlasse Jesus. Wir haben jetzt einen Augenblick der Stille, bevor wir dann die Anbetungszeit haben. Lass uns einen Augenblick der Stille haben und in dieser Stille bewege den einen Gedanken. Ich bin nicht der Herr meines Nächsten, nicht meines Partners, nicht meiner Kinder, nicht meines Mitarbeiters, auch keines anderen Geschwisterteils in der Gemeinde. Ich will das so halten, wie Paulus das macht. Und dann frag dich zweitens, welchen Menschen kann ich Mitarbeiter der Freude sein? Und wenn du das für dich klar hast, dann werde ich nachher am Ende dieser kleinen stillen Zeit beten. Und wenn du die beiden Dinge für dich klar hast, kannst du gerne dazu aufstehen. Das ist dann so etwas wie ein Bekenntnis vor dir selbst, vor Gott, vor den Menschen. Ich will nicht Herr der Menschen sein, aber ich will Mitarbeiter der Freude sein an deinem Leben. Jetzt haben wir die Zeit der Stille und ich schließe die dann ab. uns ein Vorbild gegeben hast und dass dir Paulus darin nachgeeifert ist, und wir wollen das jetzt auch tun. Uns dazu stellen, dass du uns zwei wichtige Dinge sagst. Herr Jesus Christus, ich bitte dich für uns, dass wir einander nicht Herren des Glaubens und des Lebens sein wollen, sondern dass wir, wie du, bereit sind, einander zum Diener zu werden. Und ich bitte dich, Herr Jesus Christus, für die Menschen, an die wir jetzt denken, dass wir in der kommenden Woche Mitarbeiter an ihrer Freude sind. Dass wir unsere Arbeit wieder aufnehmen und die anderen nicht machen lassen. Dass wir dem Kollegen, der sich schon ganz zurückgezogen hat und innerlich gekündigt ist, in seiner Einsamkeit sehen, in seiner Frustration. Ja, dass wir den Lehrern einen Augenblick Freude schenken in ihrem mühseligen Alltag. Als Schüler ihnen begegnen mit einem anerkennenden Wort für eine gelungene Unterrichtsstunde. Ja, dass wir als Auszubildende und Ausbilder einander gut tun, indem wir einander loben, anerkennen, Wertschätzung zeigen. Und wir beten, dass wir so auch umgehen mit unseren Kindern, mit unseren Partnern, dass wir niemanden lieben, nur weil er sich uns anpasst und weil er sich so verhält, wie wir dies erwarten. Herr, schenk uns solchen Glauben, dass wir Mitarbeiter an der Freude des Glaubens anderer sind. Amen.
Jetzt aufstehen, wer will. Ich verkneife mir eine Mini-Predigt. Singen wir über den Grund der Freude.
Und voll Macht, Schöpfung betet an, die Schöpfung betet an. Er kleidet sich in Licht, das Dunkel hält ihn nicht und flieht, sobald er spricht, und flieht, sobald er spricht. So
zum Ende des Gottesdienstes möchte ich mein Angebot an Sie, an euch, nochmal erneuern. Wer angesprochen ist, wer Fragen hat, wer etwas loswerden möchte, vielleicht einfach auch mal was ganz Freudiges jemand anderes erzählen möchte, der ist eingeladen, nachher unter den Palmen mit Mitarbeitern zu sprechen, einfach darüber zu reden, für sich beten zu lassen. Ganz herzliche Einladung dazu. Nehmen Sie Gebrauch davon. Ich lade Sie ein, jetzt aufzustehen zum Ende des Gottesdienstes, gemeinsam das Vaterunser zu beten, und ich spreche zum Abschluss uns ein Segenswort. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben
uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig, in allem Guten zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Gott befohlen.